Einer der wichtigsten Grundideen ist, wenn ich es auf einen Punkt bringen müsste, wäre, dass ich meine Gefühle bewusster auswähle. Also es geht nicht darum, gefühllos zu werden. Das wäre unmenschlich. Das wird auch kein Stoiker jemals verlangen von dir.
Job weg, was nun? Mit Stoizismus die Karriere retten. Hallo und herzlich willkommen in der ersten Folge der Karrierewerkstatt im Jahr 2026. Meine Güte, mein Name ist Peter Mörs.
Mein Name ist Marc Halbrechts. Wir sind die Karrieremechaniker und Spezialisten für die persönliche und berufliche Neuorientierung von erfahrenen Fach- und Führungskräften, die sich in der Mitte ihrer Karriere oder darüber hinaus befinden.
Wir sagen Karrieremechaniker, weil es um praktisches Handwerkszeug geht und effektive Lösungen für deine aktuelle Situation, statt nur die Probleme zu diagnostizieren.
Ja, und unser Ziel ist es, nicht nur zu zeigen, was funktioniert, sondern vor allem, was du vermeiden musst, sowohl auf dem offenen als auch auf dem so wichtigen verdeckten Arbeitsmarkt.
Und unser Credo finden statt suchen erweitern wir um vermeiden statt bereuen.
Wir veröffentlichen diese Episode am 7. Januar und genau jetzt, nach den ruhigen Tagen zwischen den Jahren, stehen viele vor einer entscheidenden Frage, nämlich, was tue ich jetzt?
So, wer über die Feiertage noch abgelenkt war, spürt im Januar wieder die Realität, besonders diejenigen, die im vergangenen Jahr ihren Job verloren haben oder in einer beruflichen Sackgasse stecken.
Ja, und hier zeigt sich ein Muster, das wir bei vielen Führungskräften beobachten. Die Kündigung oder der Karriereknick wird nicht als Ereignis gesehen, sondern als persönliche Kränkung. Die Energie fließt in Grübeln, Rechtfertigungen oder Selbstvorwürfen, statt in Klarheit und Handlungsmacht. Genau deshalb lohnt sich heute ein Blick auf eine Denkschule, die seit 2000 Jahren radikal nüchtern mit solchen Situationen umgeht. Der Stoizismus. Die Idee von Amor Fati, das eigene Schicksal nicht nur zu akzeptieren, sondern aktiv zu bejahen, klingt provokant, aber sie trifft genau den Kern dieser Jahreszeit. Der Moment, in dem aus Ausreden Entscheidungen werden.
Und um das nicht theoretisch zu belassen, sprechen wir heute mit Guido Bellberg, Autor und Podcaster von Der wilde Stoiker. Mit ihm möchten wir herausarbeiten, wie stoisches Denken Menschen helfen kann, die beruflich mir aus der Spur geraten sind und warum der Umgang mit dem Unvermeidlichen vielleicht die wichtigste Kompetenz für die Karriere überhaupt ist. So, Hand aufs Herz. Wenn die Kündigung ins Haus flattert, fühlt sich das erst einmal nicht wie eine interessante philosophische Übung an. Es fühlt sich eher an wie ein Schlag in die Magengruppe. Und ich weiß, worüber ich rede. Besonders für uns alte Hasen, Fach- und Führungskräfte, jeweils der, welche Zahl auch immer sie hier einsetzen, die oft Jahrzehnte in einer vermeintlichen Sicherheit gelebt haben. Da brechen Säulen weg. Der Firmenwagen, der Titel, die Routine, die Anerkennung und Geld natürlich. Und zack, bist du mitten in einer Lebenskrise.
Ja, und wir in der Karrierewerkstatt erleben das täglich. Gestandene Männer und Frauen, die plötzlich wie gelähmt sind. Die Frage, warum ich und was jetzt, hallt durch die leeren Flure des eigenen Kopfes. Aber weißt du was? Diese Lebenskrise ist oft gar keine Sackgasse, sondern eine verdammt wichtige Kreuzung. Und um die richtige Abbiegung zu nehmen, hilft uns eine Denkschule, die über 2000 Jahre alt ist und radikaler nicht sein könnte, der Stoizismus.
Und wir haben uns dazu in unserem Podcast mit Guido Bellberg unterhalten, wie gesagt, der Macher von Der wilde Stoiker. Und das Gespräch ging tief. Und es hat bestätigt, was wir Karrieremechaniker schon lange predigen. Die innere Haltung entscheidet über dein äußeres Ergebnis. Und warum ist der Januar der perfekte Zeitpunkt, um sich darüber Gedanken zu machen? Doch bevor wir starten, Guidos Kernkompetenz ist das Reden. Und natürlich lässt sich das Thema auch nicht in 10 Minuten abhandeln. Es gibt viele Bücher darüber. Und wir empfehlen euch unbedingt, in Guidos Podcast, Der wilde Stoiker, einzutauchen und seine Bücher zu lesen. So, und da wir fast 2 Stunden lang gesprochen haben, werden wir das Gespräch stark kürzen. Es war einfach so super interessant, aber das können und wollen wir euch nicht zumuten. So, das bedeutet, dass es immer wieder ja unpassende Schnitte gibt. Die sind zwar nicht gewollt, waren aber unvermeidbar. So. Lassen wir loslegen. Guido, schön, dass du da bist.
Moin Peter, moin Marc.
Hi, guten Morgen.
Moin Guido. Guido, für viele klingt ja Stoiker sein so nach einem gefühllosen Menschen, der alles stumm erträgt. Wenn du jemanden auf einer Party begegnest, der deinen Podcast noch nie gehört hat, wie würdest du in wenigen Sätzen erklären, was ist Stoizismus und warum ist das gut?
Ich versuche da eigentlich gar nicht drüber zu reden, weil das ist super ermüdend und weil die Leute, okay, wenn Leute sich wirklich interessieren, dann sage ich, es ist eine hellenistische Denkschule, ja, also man kennt vielleicht die Epikureer sozusagen, da wird ja immer so eine Feindschaft aufgebaut, die Epikur versus die Stoiker und die Stoiker so ein bisschen Nachfahren der Kyniker, ne? Also der Zyniker sagen wir ja heute, aber es ist ja eine Denkschule, die aber ein bisschen anders drauf waren, muss man sagen. Ne? Die also noch provokanter waren als die Stoiker. Stoiker waren auch relativ provokant. Noch asketischer waren auch. Die Stoiker selber sind nicht unbedingt asketisch, aber mögen die Härte schon. Ne? Es geht einfach darum, es gibt natürlich eine stoische Spiritualität, die ich nicht so vermittle, ehrlich gesagt, weil das nicht mehr unbedingt zeitgemäß finde, die aber dazu gehört, ich bringe sie ab und an, ne? Die da lautet so ungefähr, dass du deinen Platz im Universum akzeptierst, der dir quasi von den Göttern gegeben wurde und das Beste draus machst. Und so eine Grundidee, Stoizismus, eine der wichtigsten Grundideen ist, ich habe jetzt zwei Podcasts, ich habe ja auch noch den Frame Killer, ne? Da gehe ich von der anderen Seite ran, der ist jetzt neu. Warum mache ich das? Weil ich immer wieder lerne, dass Leute, oder die Selbstsicht der Leute ist halt falsch, wirklich falsch, das meine ich wörtlich. Die Leute sehen sich nicht so, wie sie sind. Die sehen sich als rationale Wesen, die total durchdacht sind. Sie, an ihnen liegt es ja auch nie, ne? Selbst, egal wie narzisstisch sie sind, es sind ja nie sie selbst, es ist ja immer das Außen. Das ist das Gegenteil von Stoizismus. Ne? Als Stoiker gehst du davon aus, ja, in der Theorie kann jeder tatsächlich, also jeder Mensch hat sozusagen mitbekommen, dass er rational sein könnte. Das ist aber kein Geschenk, was du bekommst mit deiner Geburt und dann plumpst du aus dem Bauch und dann bist du so, sondern das musst du dir erarbeiten. Also das ist auch immer ganz klar gesagt worden, auch in der Antike schon. Ne? Das ist nicht, entsteht nicht von selbst. Du hast die Anlage, aber wenn du die nicht förderst, dann bleibst du sozusagen ein feuchter Roboter, sage ich immer provokant, ne? Von Scott Adams geklaut. Du bist halt ein Opfer deiner Emotionen, du wirst halt getrieben. Und das will der Stoiker nicht. Der Stoiker will sein Schicksal in die Hand nehmen, aber nicht arrogant und narzisstisch und sagen, ich weiß alles besser und ich kann auch alles, sondern realistisch. Also ich glaube, Realismus ist so das Ding im Stoizismus. Das habe ich auch früher gar nicht so gesehen, aber darum geht's. Wir gehen davon aus, es gibt da draußen eine Realität, die ist, wie sie ist. Und es bringt uns nichts, die zu ignorieren, sondern wir müssen die, soweit wir es als Mensch können, verstehen, mit unserer Ratio durchleuchten sozusagen und gucken, was passiert da wirklich, fernab von jeder Eitelkeit, fernab unseres Egos. Du sagst ja selbst, ich kenne das auch. Ich habe ja auch einen Karriereknick hinter mir, so ist ja nicht. Und ich weiß, wie Leute reagieren, du weißt es auch. Ich habe ja auch eine Coaching-Ausbildung, wir wissen das, ne? Die Leute sind nicht rational. Und gerade so ein Ereignis wie eine Trennung, ja? Oder Jobverlust, ne? Das triggert natürlich Emotionen. Im Übrigen haben die Stoiker die Emotionen ja auch. Das ist ja nicht der Punkt. Du hast ja am Anfang gesagt, gefühllos, das ist ein Irrglaube. Wenn ich es auf einen Punkt bringen müsste, wäre, dass ich meine Gefühle bewusster auswähle. Also es geht nicht darum, gefühllos zu werden. Das wäre unmenschlich. Das wird auch kein Stoiker jemals verlangen von dir. Aber in Wahrheit bekommst du, ich würde sogar sagen, deine Meinungen auch, aber deine Gefühle definitiv ja oft zugeschrieben von außen. Man hat so eine Vorstellung, wie man reagieren müsste. Man hat sich was antrainiert, vielleicht noch in der Kindheit. Man merkt es ja auch bei 55-Jährigen, die reagieren wie kleine Kinder teilweise. Das sind keine schlechten Menschen, die sind auch nicht dumm. Das ist einfach, weil die das nie in Frage gestellt haben, wie sie emotional funktionieren. Die haben das nie analysiert. Für die ist das, das bin ich, meine Emotionen bin ich. Wenn du dann sagst, ja, aber der Stoiker, der will natürlich, der arbeitet mit Emotionen, dann haben die Angst, ist ja klar. Also so viel schwammig, gebe ich zu, aber Stoizismus in einem Satz ist auch schwer. Also es ist, ne, sagen wir versuchen unsere Ratio zu kultivieren, unseren Verstand zu kultivieren und unsere Gefühle anzunehmen, wenn sie denn echt sind und wenn sie hilfreich sind. Also nicht hilfreiche Gefühle lehnen wir sozusagen ab. Es macht keinen Sinn. Wir wollen nicht leiden, wenn es nicht nötig ist. Wenn das Leiden aber sozusagen gar unvermeidlich ist, dann müssen wir uns da dem fügen und damit irgendwie gut arbeiten. Dann gibt es verschiedene Techniken und Denkschulen und Modelle, was man da so machen kann. Ne? Sehr ähnlich modernen Reframings eben und NLP teilweise. Ne? Ich weiß, Peter hat ja auch eine NLP-Ausbildung. Ich auch. Da ist einiges, CBT, ne? Cognitive Behavioral Therapy, also kognitive Verhaltenstherapie, hat ja Viktor Frankl hat super viel übernommen von Stoizismus. Also so, es lebt weiter, sagen wir mal so. Es ist nicht antik, sondern es ist was, was wir tun. Ne?
Danke für deine ersten Erläuterungen, Guido. Emotionen zu managen ist, wie ich finde, das Wichtigste oder eines der wichtigsten Dinge, die wir lernen können, vielleicht sogar müssen. Zu unserem Thema Vermeiden statt Bereuen, du kennst unser Credo, kann ich sagen, dass ich jedes Mal bereut habe, wenn ich meine Emotionen nicht im Griff hatte. Gut, wir beide haben ja Glück, wir sind ja Kölner und die Kölner haben ja ihre 10 Gebote. Wir hatten diese Diskussion schon und das ist ja zutiefst stoisch. Also es ist, wie es ist, es kütt, wie es kütt und es hätte noch immer Joti lange, lauten die ersten 3 von 10. Also es ist, wie es ist, es kommt, wie es kommt. Und es ist bisher noch immer gut gegangen. Was soll ich sagen? Die rufen ja gerade dazu auf, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind und ruhig zu bleiben. So, sie ermutigen zu Gelassenheit, Akzeptanz und vor allen Dingen zu Zuversicht, dass sich die Dinge zum Guten wenden werden. Aber dennoch hast du eben gesagt, also 55-Jährige reagieren bisweilen wie kleine Kinder, weil sie nie gelernt haben, mit ihren Emotionen umzugehen. Und natürlich triggert sowas wie ein Jobverlust oder auch eine Trennung. Und seien wir ehrlich, für viele ist der Jobverlust ja noch viel tragischer als die Trennung vom Partner oder der Partnerin. So, und aber auch viele unserer Klienten nutzen diese, nennen wir sie mal Schlucht, ja, zwischen nicht mehr und noch nicht für viel weitreichendere Überlegungen. Also nicht mehr im alten Job oder im alten Leben, aber auch noch nicht im neuen angekommen. Und das liegt ganz nebenbei für die allermeisten weit außerhalb der Komfortzone. So, aber einige erkennen auch, dass sie den Job, den sie die letzten 10, 20 oder 30 Jahre gemacht haben, eigentlich gar nicht wollten. Sie sind in diesen Job geraten sozusagen, weil Vater, Mutter oder das Umfeld sie dazu, ja, wenn auch meist sanft, gezwungen haben. Und wenn man sich dieser Realität stellt, das ist natürlich schon ziemlich krass. Und was soll ich sagen, die meisten versuchen das natürlich zu vermeiden, völlig verständlich. So, und wenn wir zu unseren Kunden sagen würden, Amor Fati, umarme dein Schicksal und hadere nicht damit, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass 98% unserer Klienten sagen würden, immer hast du einen Vogel, du sollst mir hier helfen, du sollst mir nicht sagen, umarme dein Schicksal. Und ich glaube, das war Podcast Nummer 5 für die interessierten Hörer hier.
Ja, das ist natürlich, fängst du jetzt mit der dicken Kanone schon an. Ne? Das ist, wenn ich coache zum Beispiel, würde ich das nicht versuchen, weil wie du richtig sagst, du hast ja so ein Worst Case beschrieben. Ne? Ich mache einen Job, den ich eigentlich nicht machen will, der aber nach, keine Ahnung, 10 Jahren Teil meines Selbstbildes ist. Ich bin der Job sozusagen. Ne? Da würde ich als Stoiker schon intervenieren eigentlich. Ne? Also muss unterscheiden zwischen Guido, der Nette, der Coach, der nett ist, und dem Hardcore-Stoiker. Ne? Ich habe ja beides. Ich gucke aber, was ich gerade mache. Weil der Hardcore-Stoiker würde sagen, ja, kein Wunder, du hast quasi eine Wahl getroffen, die ja falsch war. Ja, mit diesem Job, den du nie machen wolltest, das ist nicht rational, etwas zu machen, was man nicht machen will. Es ist nicht rational. Du kannst jetzt 10 Gründe führen. Ja, aber meine Freundin wäre sauer sonst und so. Da würde mein Stoiker echt nur lächeln und sagen, ja, sorry. Aber ne, wenn du dich selbst, erkenne dich selbst, ist ja auch so ein stoisches Motto. Ne? Du musst dich erkennen. Wenn das nicht passiert ist, kannst du nicht von einem Klienten verlangen, dass er sich so ummodelt. Da gebe ich dem Klienten in dem Fall recht. Ne? Das hilft dem nicht. Was du brauchst, ist ja eine erste Hilfe sozusagen. Du willst jetzt intervenieren und das muss dann irgendwie weitergehen. Manchmal entwickelt sich daraus was, ich glaube, wir haben privat ja auch schon mal darüber gesprochen, dass man sich mit einigen Klienten ja anfreundet, das habe ich ja auch. Ich habe einen, ich würde sagen, jetzt mittlerweile guten Freund, der eigentlich ein Coachie von mir war vor 2 Jahren noch, aber so ist es manchmal eben. Ne? Man arbeitet an den Persönlichkeiten und du lernst ja auch was als Coach und so, und irgendwie passt das oder passt es halt nicht. Aber das ist falsch. Amor Fati heißt ja noch mehr als nur akzeptiere dein Schicksal. Das ist ja übrigens Nietzsche, ne? Das haben die Stoiker so nie gesagt, meines Wissens. Also ich habe es nirgendwo gefunden, habe ja auch ein paar Bücher übersetzt und so, also nirgendwo kommt das vor. Nietzsche hat es geprägt, aber Nietzsche mochte die Stoiker und mochte sie auch nicht. Ne? Man muss es auf, nicht, dass er jetzt ein Lobeshymne auf die Stoiker aus Nietzsches Sicht gibt es nicht, aber das fand er immer gut und hat es so auf den Punkt gebracht, war ja ein schlauer Kopf. Und gesagt, es reicht nicht, wenn du das nur annimmst, du musst es eigentlich lieben. Ne? Amor, die Liebe, ne? Du sollst dein Schicksal sogar lieben, das ist ein bisschen mehr verlangt, ne? Das heißt natürlich auch, sich in diese göttliche Ordnung sozusagen zu fügen komplett und damit und darauf auch irgendwie stolz zu sein. Das ist ja so der nächste Schritt. Ich bin da auch stolz drauf, dass ich diese Härte, nehme ich an, weißt du, ich nehme das an und ich sehe das als Herausforderung. Das Jammern kann man auch als Stoiker mal 10 Minuten, dann ist aber auch gut. Und dann stellt man sich dem oder nicht. Die Stoiker waren ja auch hart. Die haben ja auch gesagt, na ja, am Ende ist der Selbstmord, es waren ja keine Katholiken. Also das Christentum hat ja unheimlich viel übernommen von Stoikern und die dadurch so kaputt gemacht auch ein bisschen. Ne? Es war vielleicht auch die nettere Marketingtechnik viel einfacher zu verkaufen den Leuten. Ne? Im Rom, im Alten war Stoizismus, war schon anstrengend. Das war eher was für die Führungselite oder für Soldaten. Das war jetzt weniger was für den übergewichtigen Senator, sage ich mal, der ach ja, nö, brauche ich jetzt nicht, ne? So, der hat einen Epikur missverstanden, der viel näher an den Stoikern ist übrigens, als die Leute denken. Also Seneca zitiert ja ständig Epikur, ne? Zu Recht. Oder Epikurus, ne? Bei den lateinischen Namen bleiben. Also das Schicksal zu lieben kannst du von so jemandem in der Krise, glaube ich, nicht verlangen. Aber du kannst so ein Samenkorn legen, ne? Was irgendwann dann vielleicht erblüht, Monate später, ne? Aber du kannst, ich finde, man kann schon, je nachdem, wie robust der ist, das musst du einschätzen, ne? Wenn er eh am Kollaps steht, würde ich den jetzt nicht über die Grenze prügeln wollen. Aber man kann schon mal die Frage stellen, was ist denn daran so schlimm, dass du jetzt nicht mehr Metzger bist, weißt du? Oder nicht mehr Produktionsleiter bei Ford, ne, in Köln, um da mal zu bleiben, ne? Sondern jetzt musst du halt, keine Ahnung, zu Heller nach sonst wo, Lampenhersteller. Was ist da so? Dein Selbstbild hilft. Ich bin aus Köln weggezogen. Ich habe keine Jobs mehr bekommen aus Köln. Ich habe das dummerweise gesagt, ne? Ihr hättet es ja gar nicht sagen müssen in der Digitalisierung. Hättet doch kein Schwein gemerkt. Und zu Meetings kann man ja auch hinfahren. Ich bin ja nicht aus der Welt, ne? Ich wohne ja an der Ostsee. Ich meine, das sind ja 4,5 Stunden, 5 Stunden. Das schafft man schon. Wie kann man denn hier wegziehen? Also wirklich, ne? Ich sage jetzt nicht, welches bekannte Kölner Unternehmen, aber es hat es mir wirklich gesagt. Also wie kann man denn aus Köln wegziehen, Guido? Das geht ja gar nicht, weißt du so. Es geht eigentlich total einfach, ne? Da rufst du so ein Umzugsunternehmen an und dann bist du weg. Das war jetzt nicht so schwierig, wie du das dir vielleicht vorstellst. Das hat 900 € gekostet, mehr war das nicht. Ich wurde dann auch so ein bisschen defensiv, ne? Daran merkst du, auch das kann ja ein Selbstbild sein. Dein Fußballverein kann ja ein Selbstbild sein, natürlich, ne? In England sagt man auch, den kriegt man zugeschrieben, ne? Man sucht den sich ja nicht aus, ne? Bin ich jetzt Man City oder bin ich United, ne? Das ist eine Glaubensfrage tatsächlich. Und es liegt einfach nur am Stadtteil, wo du geboren wirst. Ne? Also dann bist du City oder United. So einfach ist das. Ich finde das immer ein bisschen belustigend. Ne? Oder eben in Köln ja auch. Ne? Jetzt ist ja Kiel, wo ich lebe, ist ja dann irgendwann mal in der Bundesliga gelandet, kurzzeitig. Ne? Hat man gemerkt, ne, wie das auf einmal abging hier. Ne? Also die Fanzahl hat sich ja verdreifacht, allein nur durch das magische Wort Bundesliga oder so. Und jetzt muss man dann auch und so. Man muss sich dann auch mitfreuen, wo ich dann denke, es ist mir so völlig egal, ob die auf- oder absteigen. Mich kümmert es wirklich überhaupt nicht, ne? Ich muss da keine Stellung beziehen, aber wenn das ein Teil deines Selbstbildes ist, hast du ein Problem. Und wir merken halt echt, ich denke, du arbeitest ja auch viel an dir selbst. Du hast auch hart an dir gearbeitet. Ihr seid beide auch durch Krisen gegangen. Ich bin echt durch massive Krisen gegangen, ohne Scheiß. Das hat uns stärker gemacht. Ne? Wir haben darüber was gelernt. Wenn du aber ein relativ ruhiges, gelassenes, fast schon stoisch, würde man meinen, Leben führst, was aber falsch ist, oder stoisch, und dann kommt so ein Ding. Deine Frau verlässt dich für einen anderen. Dein Job wird einfach wegrationalisiert. In meiner Medienbranche ja ehemals, ja, KI kannst du vergessen. Kannst du vergessen, mein Job ist quasi tot. Es gibt keine Kreativen mehr, es gibt keine Fotografen mehr, es gibt noch ein paar Videofilmer, die werden aber auch sich schnell erledigen. Die ganze Branche stirbt und alle tun aber so, als wäre das nicht so, weißt du? Ja, man braucht uns ja schon noch und so. Nein, euch braucht niemand. Vielleicht haben wir euch auch nie gebraucht, ne? Vielleicht muss man es auch mal so hart sagen. Wenn das aber dein Selbstbild ist, ich bin halt der Fotograf, der super Talentierte, der du wahrscheinlich nicht bist. Ja, du machst irgendwie, für lokale Unternehmen machst du mal ein paar Produktfotos, ne? Ja, dann stimmt dein Selbstbild stimmt einfach nicht. Das ist schmerzhaft, ne? Das ist echt schmerzhaft. Ich weiß nicht, ob man den Leuten das in der Krise zumuten kann, aber auf Dauer, aus stoischer Sicht, ist das quasi deine Verpflichtung, sich damit auseinanderzusetzen. Also du bleibst ja unter deinem Potenzial, wenn du das nicht tust, ne? Also nochmal gehen wir in die Antike. Die antiken Stoiker, die Gläubigen, nicht alle waren gläubig übrigens, ne? Also bei Seneca merkt man schon, finde ich, deutlich, er macht sich auch wieder lustig, aber er sagt dann wieder, ja, okay, wenn die Götter das halt so wollen. Also er muss es dann, es ist ja auch so, auch die sind ja eingebunden in eine Gesellschaft, ne? Jemand wie Marcus Aurelius, der Kaiser, kann auch schlecht sagen, alles Blödsinn, ne? So. Ich glaube, der war auch tatsächlich ein bisschen gläubig, klingt so durch bei mir, aber andere nicht. Das ist immer so ein Argument, ne? Man muss da auch so ein bisschen Vertrauen haben und so weiter und so fort, ne? Ich bin da eher echt bei Nietzsche, also eher so ein bisschen härter. Ne, also die Antiken hätten gesagt, naja, du hast diesen Job bekommen von den Göttern, die haben dir was geschenkt, ne, nämlich dieses Leben mit diesen Bedingungen, in diesem Zusammenhang, und du machst das nicht 100%. Du bringst eigentlich Schande über dich, du versagst da so ein bisschen und jammerst und wenn es halt dein Job ist, in der Arena zu sterben, ne? Gladiator, ne, ist ja sehr sturig, ne? Marcus Aurelius ist ja als Kaiser nicht gut dargestellt, wie ich nach wie vor finde. Ich mag den Schauspieler, aber ich finde, das ist schlecht in dem Film, aber egal. Aber der, wie heißt der, Maximus, bla bla bla, das ist ja so eine sturche, ein sturches Ideal quasi. Der nimmt das Schicksal ja an. Der findet das nicht toll, der wäre auch lieber bei Frau und Kind, ne? Logo. Aber es liegt halt außerhalb seiner Kontrolle. Er nimmt es dann aber an. Also man will halt versuchen, aus diesem Passiven rauszukommen. Man will die Leute in die Aktion wiederbekommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig im Stoizismus. Dass man nochmal jammern ist echt erlaubt und es tut ja auch gut. Und trauern ist wichtig. Also es geht nicht darum, Gefühle abzutöten, ne? Aber es geht darum, also vielleicht ist das so ein Kernsatz, den ich jetzt erst nach Jahren so vielleicht sagen kann, ne? Es geht, weil die Frage kommt immer, ne? Ja, aber sind alles gefühllos, die Stoiker. Gerade die Frauen, ne? Oh, bei Frauen ist es ein ganz kritisches Thema, ne? Warum? Weil die so geprägt sind, so hypnotisiert, dass sie meinen, sie müssten immer ganz gefühlsbetont sein, weil man das von Frauen erwartet. Ich habe ein Drittel ungefähr Supporter sind Frauen bei mir. Also, man soll es nicht glauben, ne? Nicht die Hälfte, aber ein Drittel würde ich jetzt mal so raten schon. Und ihr wisst es ja selbst, ne? Die Frauen sind hier immer die allerhärtesten in Wahrheit, ne? Also insofern ist Stoizismus gerade für Frauen total gut. Und wenn sie sich damit beschäftigen, kommt das auch echt gut an, ne? Das passt auch zur Frau. Aber wir haben halt Bilder, die sind auch nicht immer unsere. Die kommen aus der Gesellschaft, die kommen von den Eltern, die kommen aus deiner Peer Group, wie man so neudeutsch sagt, ja, deine Mitschüler. Damit fängt's ja schon an. Wie die schlechtesten Entscheidungen in meinem Leben, ne, kann ich 100% sagen. Die schlechtesten waren immer die, wo ich dachte, ich müsste das ja eigentlich machen, ne, sonst, also wo ich nach außen geschaut habe. Sonst lachen die mich aus, ja, oder schlecht fürs Image oder macht man so, weißt du, und so, das musst du jetzt an den Nein. Und dann immer schiefgegangen, teilweise mit körperlichen Folgen auch, ne? Also ich war ja Musiker früher auch, ne? Und, ganz ungesund. Und als Stoiker, glaube ich, geht's echt um Emanzipation, ne? Dass du willst dein Ego killen auf der einen Seite, auf deiner Seite willst du dich erstmal abgrenzen gegenüber diesem ganzen falschen Vorstellungen, die da rumgeistern. Ne? Und ich als alter Medienvertreter bin natürlich mitschuldig, klar. Ich mache es mir mittlerweile so leicht und ich sage, die Leute, die keine stoische Ausbildung haben, ne, die haben eigentlich gar keine Meinung. Sie verteidigen die bis aufs Blut. Ne? Ich meine, wissen alle, ne? Gehst du auf eine Party, wenn du Freunde verlieren willst, wo du hast Religion und Politik, ne? Genau, das sind die beiden Themen. Aber ich habe eigentlich echt in den letzten 10 Jahren mit keinem politisch diskutiert, der überhaupt auch nur einen Funken Ahnung hatte von irgendwas. Ich bin ja immerhin nochmal Politikwissenschaftler, habe mich da durchgequält. Ja, ich habe so einen Mindestanspruch. Es gibt das Leute, die sind so in ihrem Wahn gefangen, ne? Das ist ja nur ein Symptom. Du sagst, das ist der Jobverlust, ne? Ich würde knallhart sagen, es ist vielleicht aber ein Symptom auch für was anderes, weißt du? Manches liegt halt auch an dir selbst. Das will keiner hören, ne? Ich höre das Geheule ja jetzt überall. Die KI macht unsere Jobs kaputt. Ja, vielleicht warst du aber auch nicht geil genug, weißt du? Vielleicht warst du einfach auch nicht so geil in deinem Job, wie du denkst, dass du es warst. Hast du dir die Frage mal gestellt? Ich habe mir die gestellt und ich musste sagen, ja, ich habe die letzten Jahre vielleicht auch nicht so einen geilen Job gemacht einfach. Ne, vielleicht mich auch ausgeruht.
Guido, wenn wir mit unseren Klienten reden, dann ist es fast schon sowas wie eine Standardantwort, wenn jemand sagt, ja, das war mir schon ein Jahr oder zwei vorher klar, das ist nicht mehr mein Ding hier, was ich da tue. Viele, nicht nur wir, reden von innerer Kündigung und das ist es sicherlich auch. Ja, und das nächste Thema ist Jobsicherheit. Ich brauche das Geld, weil ich Verpflichtungen habe. Und dann kommt noch etwas hinzu, ja, dass nicht nur wir den goldenen Käfig nennen, in dem sie regelrecht gefangen sind. Du bist bei einer Behörde oder einem großen Konzern. Du kannst da nicht wirklich weg. Ja, du kannst da nicht weg und viele wissen das auch. Also wenn du 10, 20, 30 Jahre in einem Konzern gearbeitet hast, dann wäre das eine immense Kraft, Anstrengung und auch eine große Veränderung, ja sogar deiner Persönlichkeit, aber zumindest deines Selbstverständnisses eben. Aber in dieser Situation stecken jetzt einfach viele. Wenn du dir die Zahl der Entlassungen anschaust, dann wird das deutlich. Also ich bin immer noch dabei zu realisieren, dass Ford in Köln keine Autos mehr baut. Es gibt kein Fiesta, Focus, Mondeo oder wir erinnern uns an Granada. Das gibt's alles nicht mehr nach 100 Jahren Ford in Köln, für uns als Kölner. Überlegt mal, die Leute, die ihr Leben lang bei Ford oder eben auch bei Porsche gearbeitet haben, werden entlassen. Porsche baut zum Beispiel x-tausend Leute ab. Ja, und die haben ja großen Wert darauf gelegt, dass du dich mit dem Unternehmen und dem Produkt identifizierst, bis aufs Blut. Und die Leute von der Telekom sagen ja auch gern, ich habe Magenta im Blut. Und das ist natürlich auch verdammt schwer, das jetzt loszulassen. Und jetzt kommen diese Leute zu uns. Da ist zum Beispiel jemand, der kam von einem großen Stahlkonzern hier in der Region. Ja, und das gibt's alles nicht mehr. Und das ist ja auch eine gewisse Identität. So, was soll ich denn jetzt machen? Das ist ja die Frage. Was machen wir denn jetzt? So, wir gehen hin und nutzen das, was wir Biografiearbeit nennen. Dabei gehen wir wirklich gemeinsam mit unseren Klienten erstmal den Verlauf des Lebens durch, den Lebenslauf. Ich sage, wir suchen die Goldstücke im Sand. Marc sagt, wir holen die Pokale aus der Vitrine und polieren sie erstmal wieder. So bringen wir die Leute wieder in Kontakt mit dem, wer und was sie wirklich sind und vor allen Dingen, was sie können. Denn am Arbeitsmarkt muss man Erfolge und Leistungsbereitschaft präsentieren. Und wir müssen dann schauen, welches Angebot wir dem Markt mit deinen Fähigkeiten, Kenntnissen, deinem Know-how und so weiter machen können. Das ist eine Wahnsinnsarbeit. Und viele sind dazu nicht bereit. Das ist kurios. Wir beide haben auch ein großes Problem mit dem Begriff authentisch sein. Nein, also das kann ich nicht machen, da bin ich nicht mehr authentisch. Das ist einfach nicht mehr authentisch. Wir sind da mittlerweile an dem Punkt, an dem wir sagen, mit diesem Argument, wir sind nicht mehr authentisch oder ich bin nicht mehr authentisch, das heißt nichts anderes, als dass ich meine Komfortzone nicht verlassen möchte. Und ja, ich finde, dass wir in einer Zeit leben, in der vieles zu Ende geht und auch ein neues Zeitalter anbricht. Nicht unüblich, wenn man sich mit Zyklen beschäftigt. Und KI ist an dieser Stelle sicherlich ein Thema. Aber wir sehen es ja insbesondere in Deutschland. Ich zum Beispiel vertrete die Meinung, dass wir sehr wohl deindustrialisieren, was ja auch durchaus kontrovers diskutiert wird. Aber dennoch, wir bauen gut bezahlte Jobs ab, zum Beispiel bei Ford und bei Porsche, und diese Jobs sind erstmal weg. Natürlich denken wir auch darüber nach, denn ja, bis heute können wir mit Fug und Recht behaupten, dass alle unsere Klienten 100% einen neuen Job gefunden haben, auch dank der Vorgehensweise, die wir an den Tag legen. So, wenn der Markt jedoch wegbricht und es den Job schlichtweg nicht mehr gibt, ja, dann haben wir ein großes Problem. Und ich bin überzeugt, dass eine gewisse stoische Haltung da schon helfen kann. Du hast ja auch Nietzsche zitiert, der ja auch sagte, was uns nicht tötet, härtet uns ab. Aber dennoch ist es ja so, dass sich unsere Klienten in einer großen persönlichen Veränderungssituation befinden. Marc und ich kennen das, du auch. Marc ist gefeuert worden, ich bin gefeuert worden, als ich 40 Jahre alt war, ein Geschäftsführer. Jan weiß, das war der Klassiker. Frau, Haus, drei Kinder, Firmenwagen, der war jetzt weg. So, und was jetzt? Und rückblickend betrachtet kann ich wirklich jedes Mal sagen, dass sich die schlimmsten Ereignisse manchmal schon in wenigen Monaten als positiv herausgestellt haben. Siehe Kölner 10 Gebote. Und ich zitiere gerne Steve Jobs, der sagte, sein größtes Glück war der Rauswurf bei Apple. Er sagte, da bin ich aufgewacht und er hat Pixar Studios und Next Computer gegründet, um dann später zurückzukommen, um Apple zu retten. So, und ja, lange Vorrede, kaum ein Sinn. Und dann habe ich etwas gelesen, diesen Begriff, den ich nicht kannte, Praemeditatio Malorum, also das Vorwegnehmen des Übels. Das erinnert mich an die Aussage des Hamburger Kaufmanns, ja, das Beste hoffen, aber mit dem Schlimmsten rechnen.
Ja, ganz wichtig. Ganz wichtiger Punkt.
Das ist ja die Vorwegnahme des Übels. Dazu würde ich dich gerne befragen oder mehr von dir dazu hören. Wie kann man sich auf all das vorbereiten, was hier gerade vor sich geht? Ja, eben auch, um dieser Situation gewappnet zu sein. So, und ich finde, es ist schon ziemlich massiv, auf allen Ebenen brechen so viele Säulen weg. Vielleicht vertue ich mich auch, ja, aber ich denke das schon. Wie kann ich mich mental darauf vorbereiten, dass ich wohl vor einer ziemlich krassen Veränderungssituation stehe? So ist im Sinne unserer Klienten. Was sagt der Stoiker dazu?
das war für mich, also Prämeditatio Malorum ist in der Tat, also das schlechte Malorum, ne? Vorweg meditieren, darüber nachdenken, also meditieren nicht im buddhistischen Sinne, ne, aber im stoischen Sinne, sich in Ruhe hinsetzen, fokussiert, ne, gerne die Augen zumachen. Also auch da arbeiten wir mit Bildern, ne, tatsächlich auch, ne, Gedankenreisen und so weiter, kann man machen, muss man aber nicht. Meine Frau sagt immer, du hast immer einen Plan B, ne? Das nervt die manchmal. Ich bin halt so hardcore lösungsorientiert, weißt du? Wenn natürlich, manchmal wollen die Leute, im Englischen sagt man to vent, ich weiß gar nicht, wie sagt man im Deutschen, wenn man so auslüften will, weißt du, manchmal wollen die einfach auch, wollen, also gerade Frauen wissen wir, ne, ist jetzt wieder wahrscheinlich wahnsinnig sexistisch, aber viele Frauen wollen keine Lösung von einem Mann. Die wollen erstmal nur, dass der zur Kenntnis nimmt, wie es ihr geht. Das ist ein Fehler von uns Männern, dass wir das nicht kapieren oft, ne. Meditatio Malorum macht natürlich Sinn, wenn es einem gut geht, ne. Das macht man, wenn es einem gut geht. Und man, also auch da, wie immer im Stoizismus, Abstufung, ne. Hardcore-Stoiche denken schon, wir reden von Griechenland, also noch weit vor Rom, ne? Die sagen natürlich ganz klar, also der Verlust deines Kindes sollte dich eigentlich nicht aus der Fassung bringen, ne? Weil wenn es das tut, ne, dann hast du eine völlig falsche Sicht auf die Realität gehabt. Du hast gedacht, dass Kinder nie sterben. Gerade in der Antike, da sind Kinder aber ständig gestorben, weißt du? Also auch da so ein bisschen Narzissmus drin, dass man, mir passiert das nicht, ne? In Wahrheit passiert das auch deinen Nachbarn und so. Also du musst eigentlich davon ausgehen, dass es dich trifft. Wir alle werden sterben, wir alle werden krank. Wir alle leiden. Das ist eine einfach, wer das leugnet, mit Heilsversprechen dann im Jenseits argumentiert und so weiter, ne? Also ihr merkt schon, ich bin nicht so ein Riesenfan von Religion. Das ist aus stoischer Sicht unethisch. Das ist verwerflich, das ist abzulehnen. Weil, ne, nochmal, es gibt den harten Guido und den milden. Der Milde würde sagen, ja, manche Leute kommen aber damit nicht klar, den muss ich Hilfskonstruktion anbieten, den brauchen Zuckerchen auch ab und zu. Das sehe ich durchaus ein. Wir reden jetzt von der harten Situation. So, das ist das ganz Harte, ne? Mein Partner, meine Partnerin, die stirbt, ne? Man kann auch eine runtergehen, sagen, ich werde meinen Job wahrscheinlich, es kann sein, dass ich meinen Job verliere. Das ist eigentlich eine Übung, die du als Stoiker machst, während du den Job noch hast, ne? Nicht erst, wenn du ihn verloren hast. Und was dann? Was wäre daran eigentlich so schlimm? Und wie du richtig sagst, kommt man ziemlich schnell drauf, dass es eigentlich nicht so schlimm ist, ne? Der goldene Käfig aus stoischer Sicht, jetzt wird es wieder so hochgestochen philosophisch, aber ein zu bevorzugendes Indifferent heißt auf Deutsch, es ist indifferent. Es ist völlig egal, ob ich einen Fiat 500 fahre, der verrostet ist, oder einen neuen Ferrari. Es spielt keine Rolle. Ich persönlich bevorzuge den Ferrari, sage ich ganz offen. Wenn du mir beide Autos hinstellst, nehme ich immer den Ferrari. Das ist keine Diskussion. Auch wenn du mir ein Flugticket hinlegst oder einen Ferrari, nehme ich immer den Ferrari. Es ist einfach für mich. Aber mein Leben hängt nicht davon ab. Also, meine Frau schenkt mir einen neuen Ferrari. Wir machen weiter Werbung für diese Firma. Ne? Love the cars, hate the company, wie Chris Harris gesagt hat. Man muss die Firma wirklich ablehnen, aber die Autos sind schon gut. Oder interessant, oder für einen Petrolhead wie mich halt schon eine quasi religiöses Ding. Man kriegt das geschenkt, idealerweise. Es kostet dich nichts. Montag steht das Ding da mit dem Schleifchen rum. Du denkst, geil. Und dann wird es dir geklaut Mittwoch, ne? Dann müsste dir beides relativ egal sein. Das heißt aber nicht, dass ich den nicht genieße und nutze, ne, sozusagen. Also das wäre so ein stoisches Ideal. Jetzt sind wir ja alle nicht stoischerweise, ne? Wir sind nicht perfekte Stoiker, ist schon klar. Aber die Idee muss doch einfach sein, zu sagen, es wird dir etwas gegeben, das wird dir auch wieder genommen. Genieße es doch bitte in der Zeit, wo du es hast, aber mach doch nicht so ein Drama drum, wenn es genommen wird. Es war doch klar, dass es dir irgendwann genommen wird. Tu doch nicht so, als sei das von Dauer. Also das ist doch so der harte Stoiker, ne? Der lacht die aus quasi und sagt, also die Stoiker untereinander, ne, sozusagen. Die Römer miteinander diskutiert haben, war völlig klar, was beklagst du dich denn, bitteschön, ne? Also gestern noch dein Festschmaus da genossen, jetzt bist du eingezogen worden und kriegst nur Haferbrei, ne, in der Legion. Mit Wasser gemacht, wohlgemerkt, ja, und Wasser mit ein paar Essigtropfen. Das war's, davon musst du jetzt mal leben. Und die sind auch alle, groß waren sie ja nicht, aber relativ stark und waren gute Soldaten. Also es ist machbar. Und das ist, glaube ich, was wir Menschen falsch machen. Und es gibt ja den Begriff der hedonistischen Adaption, den bringe ich ja auch ständig. Das ist was ich über mich selber irgendwann schmerzhaft lernen musste. Ne? Ich will unbedingt diese Gitarre, ne? Ich will sie unbedingt. Ne? Und dann habe ich sie und dann freue ich mich auch tatsächlich 2 Stunden und dann bin ich wieder ganz anderen Themen. Ne? Dann rege ich mich auf über irgendwen und dann werde ich vielleicht politisch und rege mich da auf und sowas. Und du merkst halt ziemlich schnell, das Ding verändert dein Leben nicht wirklich. Also diese Vorstellung, die du davon hast, ne, die Vorstellung ist ja oft auch schöner als das Erreichen des Ziels, wissen wir auch alle. Ne? Der Urlaub ist gar nicht so toll, wie wir uns den vorgestellt haben oder so. Und als Stoiker würde man immer versuchen, so wegkommen von diesem Irrglauben, weißt du, diesen diesen falschen Freunden, diesen übertriebenen Vorstellungen, diese übertriebene Begierde und der übertriebene Verlust sozusagen, es ist alles nicht hilfreich. Es lenkt dich von dem ab, was du machen sollst, nämlich ein tugendhaftes Leben führen. Du sollst eigentlich die Welt, also dich verbessern und die Welt verbessern, das ist das Ziel. Und die Idee ist, Grundidee im Stoizismus ist, dass du darüber glücklich wirst. Du sollst nicht direkt dein Glück suchen, das ist ein Nebenprodukt. Das ist übrigens eine Message, die nicht gut ankommt, ne, wenn ich die sage, weil unsere ganze Kultur darauf abzielt, dass Glück irgendwie käuflich sei. Ne? Also Glück sei irgendwie, wie auch immer, käuflich mit Geld oder mit harter Arbeit oder mit schlafe ich halt mit 300 Frauen. Eine wird schon dabei sein und dann werde ich glücklich, weißt du? Ja, vielleicht auch nicht, weißt du? Vielleicht ist das doch nicht die Lösung, die Masse dann zu machen. Ja, aber wenn ich jetzt 100.000, also ich habe die Diskussion mit meiner Frau ständig, ne? Ich habe auch eine berufliche Veränderung hinter mir. Ich habe auch ich war vielleicht auch faul und ich habe vielleicht auch was gemacht, was nicht mehr meiner, wie du so schön sagst, Biografie entspricht. Weißt du, da war ein Kapitel eigentlich schon abgeschlossen, aber wir Menschen halten ja lange dann noch fest daran, aus vielen Gründen. Und habe auch mit mein Umzug, Wegzug aus Köln war mit harten finanziellen Einbußen verbunden, hart, ne? Und es war nicht einfach für uns dann im Norden klarzukommen, weil meine Frau ja mir zuliebe hochgezogen ist und ihr Gebiet, die ist im Außendienst und sehr erfolgreich, ne, im Rheinland aufgeben musste und bei Null anfangen musste. Das war hart für uns und wir ein kleines Kind hatten, ne? So, was man ja auch bestmöglich erziehen will, dem will man ja auch, ne, die besten Klamotten kaufen und die beste Betreuung bieten und Schule und alles. Das ist ja auch ein kann echt teuer werden, ne? Das weißt du ja auch, ne? Und das weiß der Marc wahrscheinlich auch, ne? So wie er guckt, denke ich mal, weiß er das auch. Das ist doch so ein Moment, wo man sich darauf besinnen muss, was eigentlich zählt, ne? Freu dich doch darüber, dass du das Kind hast. Ärger doch dich nicht darüber, dass du eben nicht das Diesel-Shirt kaufen kannst für 45 Euro, sondern das für 3 Euro bei TK Maxx, weißt du, oder bei Aldi. Das ändert doch nichts an deiner Liebe zu diesem Kind. Und das ändert übrigens auch überhaupt nichts an der Liebe des Kindes zu dir. Das ist ja das Interessante. Wir denken ja immer, dass das irgendwie dann so eine Rückkopplung hat, ne? Eine negative auf uns. Ist ja aber oft gar nicht der Fall. Also sei authentisch, sei ehrlich. Dieses Ego loszulassen ist halt super schwer. Und ich denke immer noch, haben die Stoiker das von den Buddhisten geklaut? Gab es da Berührungspunkte? Ich glaube schon, dass es Berührungspunkte gab tatsächlich. Ne? Der Nahe Osten sozusagen, Griechenland, Türkei ist nicht so weit weg. Irgendwie so, das haben sie aber gut eingebaut in die Philosophie, dass sie irgendwie klar wurde. Also man denkt viel natürlich als Philosoph, was bin ich eigentlich? Ne? Das ist eine Frage, die sich ein normaler Mensch nicht stellt.
Ja, da bin ich ziemlich sicher, dass es Kontakte zwischen der buddhistischen und der christlichen Welt gegeben hat. Also Jesus wird wahrscheinlich Kontakt zu den buddhistischen Lehren gehabt haben, denn die Entfernung nach Indien war nicht wirklich so groß und 500 Jahre sind reichlich Zeit, um die Botschaft zu übermitteln.
Denke ich auch.
Aber du hast jetzt gerade zwei Punkte angesprochen, die ich gerne aufgreifen möchte. In meiner Nachbarschaft ist jemand, okay, mit einem gewissen Lebensalter, aber wirklich ernsthaft erkrankt und völlig in dieser Warum-Ich-Schleife gefangen. Und auch bei Leuten, die ihren Job verlieren, kommt, ach klar, die Frage auf, also warum ich, warum jetzt und warum überhaupt, ja? Das ist sicherlich auch keine allzu absurde Reaktion auf ein wirklich, nennen wir es mal, tragisches Ereignis. Aber das sahen die Stoiker, ja, und ich übrigens auch. Ganz klar, das hilft ja nicht. Es hilft nicht, es lindert möglicherweise für einen kurzen Moment. Ist auch soweit völlig okay. Aber jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Jetzt hast du aber jemanden als Patient, Klient, Kunde, wie auch immer, der so in diesem Loch steckt. Und da hilft auch dieser Spruch nicht, also wenn du im Loch steckst, ist das Wichtigste, hör auf zu graben. Also das hilft nicht, ist ja eher zynisch. So, was würde denn jetzt ein Coach mit stoischem Hintergrund, mit einem Klienten, also wie würdest du mit ihm umgehen, der wirklich in dieser, warum immer ich und ich hatte kein leichtes Leben, Mentalität oder Opferrolle feststeckst, was würdest du da tun?
Also bei manche Leute sind nicht heilbar, ne? Das muss man mal einfach...
Ja, wir können sie nicht alle retten.
Genau, du kannst sie nicht alle retten, das ist schon völlig klar. Wenn das ein stabiler Mensch ist, ne, dann ist die stoische Frage ist natürlich, ja, warum denn nicht du? Bitte nenn mir doch jetzt mal wenigstens einen Grund oder idealerweise drei richtig gute Gründe. Ne? In der Antike hat man gesagt, warum Zeus dich nicht ausgewählt hat für dieses Schicksal, weißt du? Warum? Also was ist gerechter, wenn es deinen Nachbarn trifft als dich? Also die Frage muss man ja auch mal stellen dürfen. Ne? Was, Du sagst, warum ich? Aber die Frage ist doch einfach, warum nicht du? Also begründe mir das doch bitte mal, warum es dich nicht hätte treffen sollen. Warst du so ein toller Mensch? Warst du so tugendhaft? Glaubst du, dass es alles immer einen Zusammenhang gibt zwischen deinen Handlungen? Das ist ein ganz narzisstisches Weltbild, ne? Dass deine Handlung, das, was du machst, direkten Einfluss, das ist eine Illusion, die wir Menschen haben, direkten Einfluss darauf hat, was dir passiert im Leben, ne? Das ist eine totale Kontrollillusion. Das ist ja vielleicht das Kernthema am Stoizismus, das den Leuten mal klar zu machen. Du hast Sachen unter Kontrolle, Epiktetus, ne? Epiktet auf Deutsch. Und du hast Sachen nicht unter Kontrolle. Das ist das Erste, was man lernt im Stoizismus, die Dichotomie der Kontrolle, ne? Und das immer wieder anzuwenden. So funktioniert ja auch viel bei Depressiven zum Beispiel, so funktioniert viel bei CBT, ne? Dass man, die Leute stecken in diesem, ich kenne das auch, steckst in diesem Wahn, ja, und deine Gedanken sind ja nicht koordiniert und gerade, sondern es strömt auf dich ein, es stürzt auf dich ein, ne? Es treibt dich mal in die Richtung, mal eine Sekunde später aber in die und dann wieder in die und du, das ist ja super anstrengend. Du bist ja auch erschöpft, du bist ja auch nicht auf der Höhe. Also diese Leute in der Krise sind ja nicht ihr bestes Selbst sozusagen rational. Ne? Da kann man nicht erwarten, dass die alles klar sehen. Ich versuche dann wirklich mit Fragen zu antworten. Ne? Wie gesagt, das wäre jetzt die provokante, harte Frage. Ne? Aber viele lachen dann und sagen, habe ich noch nie so gesehen, aber du hast natürlich recht. Ne? Also es, wie arrogant von mir zu denken, dass es mich nicht trifft. So, das sind die, wo du weißt, die kann man, die kommen schnell wieder auf die Reihe. Ne? Also das sind die Fälle, über die ich mir keine Sorgen mache. Wenn jemand aber, ich bin ja kein Arzt, ne? Du ja auch nicht, wir sind Coaches. Ich versuche natürlich schon so eine medizinische Vorgeschichte, wenn es irgendwie sich an. Ich hatte jetzt einen Fall, da haben wir das Coaching dann abgebrochen auch, wo ich sagte, da fühle ich mich nicht, ne? Die Verantwortung will ich einfach nicht übernehmen. Also klinisch depressiv, dann irgendwann kommen so Sachen raus, plus das, plus das, plus das. Hey, ist in Ordnung, darf der alles haben, diese Krankheit? Das ist ja kein schlechter Mensch deswegen, aber dafür gibt es ja Fachleute auch, ne? Und je nachdem, welche Coaching-Methode ich da mache, möchte ich ja nicht in so ein Wespennest stechen. Das hilft dem ja auch nicht. Ne? Vielleicht ist das bei manchen harten Fällen auch einfach mal so. Ich sag mal, wir haben so eine Narzissmus-Epidemie, wird oft gesagt. Ne? Ich glaube, das war schon immer so. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke und wir schonen die Frauen dazu sehr. Ne? Es gibt wesentlich mehr Narzisstinnen als Narzissten. Der Unterschied ist aber, dass die männlichen Narzissten sehr laut sind, ne? Das, was aber alle meine Journalistenkollegen als Narzissmus verkaufen, ist natürlich kompletter Bullshit. Das ist nur die Hälfte. Ne? Es gibt die mitfühlenden Narzissten, ganz schlechter Ausdruck, weil die sind in Wahrheit sind die teuflisch. Ne? Die sind nicht mitfühlend. Wer so eine Mutter hatte, viel Spaß. Ne? Da hast du dein Leben lang dran zu kämpfen. Und es gibt die Grandiosen. Ne? Die gibt's bei Männern und Frauen beider Arten. Ne? Das ist jetzt nicht geschlechtsspezifisch. Ich meine schon, dass es so eine Verteilung gibt, die man erkennt. Das ist das Erste, was ich gucke, ne? Sehe ich da starke narzisstische Tendenzen. Die Grandiosen, die wollen immer Anerkennung, ne? Die wollen Applaus, die wollen angeben. Da würde man Leute wahrscheinlich wie Trump und Elon Musk und so reinsetzen. Man könnte über beide sagen, ja, aber sie schaffen halt auch viel. Es ist ihr Nachteil, dass sie Applaus suchen. Es ist ihr Nachteil, dass sie sich so, wie Elon Musk, der ist ja verrückt mit seinem Arbeitspensum. Das ist völlig crazy, ne? Völlig crazy. Ich stimme vielem nicht zu, was er sagt übrigens. Ich bin nicht mal 50% auf seiner Linie, aber ich sehe, was der Mann bewerkstelligt und macht. Kannst du nicht, das ist nicht normal, ne, in dem Sinne. Aber das ist nicht schlecht für die Gesellschaft. Das ist der Punkt. Während diese leisen Narzissten, die schädigen ihre Mitmenschen, die schädigen die Gesellschaft. Die klassifizieren wir aber gar nicht so. Und die Psychologen, die jetzt zuhören, dürfen mir gerne widersprechen, mir eine Mail schreiben, finde ich gut, lerne ich was. Ich persönlich versuche das abzuklopfen, ne. Ist das, was ist Krise? Was ist akut bedingt? In dem Menschen, wie kann ich dem akut jetzt helfen? Schnell helfen, darum geht's schnell. Ich will schnell helfen, ne? Erstmal, das hast du ja gesagt. Der ist in dem Loch, ich muss dem die Hand reichen. Der muss da erstmal so ein Stück weit raus, damit der mal drüber gucken kann, wieder über den Rand. Und es gibt aber Menschen, wo du sagst, ich sag's ihnen ganz ehrlich, ne? Das habe ich ja bei einem, habe ich echt, nicht, dass die Leute jetzt denken, das passiert ständig. Das hatte ich einmal in 10 Jahren, ja? Bitteschön, also wir reden von einem geringen Prozentsatz. Der das so gut verkauft hat, das können Narzissten übrigens, ne? Die verkaufen, die manipulieren so gut, dass du auch als erfahrener Coach erstmal drauf reinfällst, ein paar Stunden, vielleicht sogar ein paar Tage, wenn der richtig in Meisterklasse ist, ne? Wenn der dir einfach überlegen ist mit seinen Waffen, dann gewinnt er die ersten Runden, aber der versteht halt nicht, dass es kein Kampf ist. Der versteht gar nicht, dass du gar nicht kämpfst, ne? Das hat er nicht verstanden, weil er nicht anders kann. Er kann immer nur manipulieren, er kann immer nur die Wahrheit verdrehen und so weiter. Das ist aber, mein Job ist ja das Gegenteil. Da muss ich dann sagen, okay, das wäre eine jahrelange Arbeit, ne? Das ist die Frage, ob es das bringt. Ich weiß, ich versuch's. Aber wenn ich nach 2, 3 Sitzungen denke, das bringt es nicht, dann versuche ich schon auch ehrlich zu sagen, pass auf, es gibt Leute, die können dir wahrscheinlich besser helfen als ich. Mich frustriert es auch als Coach. Ich finde es total frustrierend. Ich habe dann keine Lust mehr, sage ich ganz ehrlich. Man hat ja immer so seinen präferierten Tool-Katalog oder so. Du hast ja auch Methoden, die du gerne machst und Methoden, die du nicht gerne machst. Ne? So. Und wenn du merkst, alles scheitert, 5 Sachen scheitern hintereinander, Entschuldigung, dann hast du doch keine Lust mehr. Ich bin mittlerweile anders drauf. Ich glaube nicht, wie du sagst, man kann alle retten. Ich glaube, im Grundsatz ist Stoizismus für alle heilsam. Ich glaube, ne, Stoizismus nützt jedem in verschiedenen Prozentstufen. Es hilft aber jedem, außer diesen Leuten. Ganz ehrlich, weil das ist grausam. Das ist, wenn du einer mitfühlenden Narzisstin sagst, die soll sich mehr auf sich konzentrieren, das ist natürlich genau das, was die sowieso schon nur macht. Da geht es nur um sich, weißt du? Dieses Mitfühlen ist halt irreführend sozusagen. Die nimmt den anderen ja nur als Vehikel sozusagen. Ne? So, die stimmt dir aber zu. Die sagt, das ist super, dass das mal einer sagt, das habe ich so noch nie gehört, wie toll und so. Also die finden dich richtig gut, ne? Die wollen noch mehr Sitzungen buchen, aber das ist natürlich genau das Falsche. Also wir müssen einfach sagen, für 90% der Leute, ne, der Hardcore-Stoiker sagt 100%, der Guido sagt, ja, so viel Zeit habe ich nicht mehr im Leben, ne? Aber 100% ja, in der Theorie, in der Praxis würde ich sagen 90% oder so. Und da gibt es aber auch verschiedene Grade, ne? Es gibt Leute, die wollen nicht irgendwie in Psychologie rein. Es gibt Leute, die wollen nicht in ihre Biografie rein. Das muss man akzeptieren auch, finde ich. Ne? Wenn ihr so geile Klienten habt, dass das klappt, perfekt, weißt du? Ich habe, ja, okay, aber trotzdem, das spricht ja für die. Ganz ehrlich, ne, ihr lacht jetzt, aber es spricht für die, finde ich. Ne? Die Leute in der Krise noch bereit sind, dann auch sowas zu machen, was ja schon ans Eingemachte gehen kann. Ja, wo man schon sagt, du hast vor 10 Jahren eine falsche Entscheidung getroffen, sagst du jetzt, ja, du hast vor 5 Jahren und jetzt haderst du immer noch mit dem Ding, was du vor einem Jahr gemacht hast. Wie wär's denn, wenn wir mal Klartext reden? Wie wär's denn, wenn wir mal ein Whiteboard nehmen und dann schreibst du mal die 5 wichtigsten Sachen auf? Wie wär das denn? Das tut weh, ne? Das will ja nicht jeder. Ne? So gibt's ja 2 Arten. Die Leute, die sich ins Loch graben und, wie du sagst, Mitleid haben. Und nochmal, das ist total verständlich bei einer scheiß Diagnose, gerade medizinisch. Also echt volles Verständnis. Hilft aber natürlich nicht, ne? Deswegen sage ich, ich habe immer so eine Zeitlinie, ne? Ich sage mal am Anfang, je nach Schwere von dem, was da kommt, dürfen die jammern, ne? Darf ich auch jammern und darfst du jammern und meine Frau, alle dürfen jammern, finde ich gut. Aber irgendwann ist es langweilig, ne? Und bringt dich nicht mehr weiter, ne? Das Jammern, wie der Marc schön gesagt hat, wenn das Druck aus dem Kessel nimmt, ne? Dampf ablässt, super. Also man kann ja Stoizismus im Kleinen üben, man kann auch immer ganz groß werden, weißt du, manchmal hilft das Kleine ja auch schon. Und manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht beim Coaching, hast du das jetzt verraten? Wenn einer jetzt einen Coachie zuhört, ist das schlecht. Ich verrate es trotzdem, man fallen trotzdem alle drauf rein, ich übrigens auch. Ich sag denen als im Erstgespräch, sage ich immer, pass mal auf, du kommst ja jetzt hier hin, weil irgendwo hakt, ne? Es tut ja weh irgendwo. Ich habe ja auch viele Leute mit persönlichen Trouble gerade, nicht nur mal Job. Ne? Meistens ist schon Job, ist ja immer so, ne? Ist ja auch so eine Erkenntnis, die ich nach 10 Jahren Coaching habe. Bei mir ist andersrum. Die Leute sagen immer, es geht um Job. Ne? Ich habe ein Jobproblem. Immer, 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 immer. Und es ist immer ein persönliches Problem. Immer. Es ist nie ein Jobproblem. Es gibt keine Jobprobleme in meinen Augen. Gibt's nicht. Es gibt nur Menschen, weißt du? Und Menschen machen Probleme. Menschen sind problematisch. Und du bist auch problematisch. So, mein Lieber. Du hast kein Berufsproblem. Berufe machen keine Probleme. Menschen machen Probleme. Ne? So. Und ich stelle immer 2 Sachen. Ich sage mal, sag mir doch, okay, pass auf, du sagst, du hast ganz viele Probleme, so können wir auch nicht arbeiten. Sag mir doch mal ein kleines. Das mache ich auch in so Seminaren, lasse ich dir das aufschreiben, tatsächlich auf einen Zettel. Ne? Anonym. Schreibst ein kleines Problem drauf und den nächsten Zettel, so kleine Zettelchen habe ich immer dabei, ein großes Problem. Und dann kommen die alle in meine Baseballmütze und dann rühre ich die um, lasse dann die hübscheste Frau den ziehen natürlich. Ne? Und dann schreibe ich die ja irgendwo an die Tafel oder so. Ich schreibe nicht hin, von wem die sind. Witzig ist auch, weil dann die sind viel ehrlicher, wenn du sagst, machst anonym. Und dann sagen sie sowieso, ja, das ist von mir. Das finde ich ganz schön. Aber in dieser gerade wenn du mit vielen auf einmal arbeitest, ist ja so eine eisige Geschichte am Anfang. Ne? Das hilft, wenn du sagst, pass auf, ist total anonym. Sie verlässt auch den Raum nicht. Meine ich auch ehrlich, ich sag nie, wer es ist. Ich weiß es ja auch oft gar nicht. Und dann sagen die immer, okay, ich möchte dazu was sagen, das ist nämlich von mir. Und da sagt ja auch keiner, haha, du Flasche oder so, ne? Und es ist immer, 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 ohne Ausnahme, in 10 Jahren, keine einzige Ausnahme, das kleine Problem, das große, ne? Immer. Das große Problem ist nie das große Problem. Das sagt eigentlich alles aus, was du wissen musst über unsere Selbstwahrnehmung. Und ich glaube, bei uns dreien wäre es auch so. Wenn wir die Übung machen, würden wir wahrscheinlich uns selbst auch verarschen. Da ich das weiß, kann man mich nicht verarschen und es kommt ja auch immer raus. Aber das ist so eine ganz stoische Geschichte, dass man immer versucht, wie ist es denn wirklich? Ne? Nochmal, hardcore in der Antike, ohne Rücksicht auf Verluste. Wir hauen dem das in die Schnauze. Das machen wir heute nicht mehr so. Das geht auch damals, hat das dann auch schon mal mit einer Todesstrafe geendet, denke ich mal. Das kann man nicht immer bringen. Ne? Dem Kaiser sagen, die Zyniker waren doch härter, ne? Die Kyniker, die waren ja knaller. Diogenes in seiner Tonne, ne? Ist schon so eine geile Punknummer, ne? Das, so ist das nicht bei den Stoikern. Die haben das so ein bisschen abgesoftet. Aber man darf schon mal Witze machen auch, ne? Über die Obrigkeit. Also die sind nicht obrigkeitsführig, die Stoiker. Aber wie gesagt, heute darfst du das nicht mehr machen. Ich bin ja die Ausnahme. Ich frage mich auch immer, wann das verboten wird. Aber dass mein Podcast neu existiert, ist ja auch so eine Sache, die mich echt wundert jeden Tag, ne? Die Ehrlichkeit, überhaupt zu erkennen, was ist das Problem? In deinem Fall, du hast deinen Job verloren, ne? Und dann bricht alles zusammen. Hey, ganz ehrlich, darf ich das sagen? Da bin ich jetzt mal harter Stoiker. Wenn es nur der Job wäre, würde nicht alles zusammenbrechen. Sorry. Da hakt's noch ganz viel woanders. Und wenn mir jemand sagt, ja, ich mache jetzt noch die Geilste, dann trenne ich mich von meiner Frau. Und das ist ja so ein Witz, den du mal gemacht hast, Peter. Ja, erstmal lehne ich das ethisch ab. Ne? Ich lehne das Tugend. Das ist nicht tugendhaft als Stoiker. Guckst du als erstes immer drauf, ist das tugendhaft oder nicht? Ne? Dann lehnst du es halt ab. Also wir versuchen schon dahin zu gehen, wo es weh tut, ne? Sagen wir es mal so. Aber bei uns selbst. Wir verlangen das nicht von den Mitmenschen. Das halte ich auch für einen Fehler. Das muss freiwillig geschehen. Ja, wenn deine Partnerin, dein Partner da nicht bereit ist, ist es halt so. Dann nicht bohren oder so. Warum? Ne? Nicht jeder muss auch ständig über Tod und Krankheit nachdenken, finde ich. Das ist einfach auch für manche Leute, die sind da auch nicht für gemacht. Wenn man ängstlich ist und sensibel ist, was ich beides bin, immer war, ja, kaputte Kindheit, ne, Angstzustände, alles, ne, dann ist das der beste Weg. Aber fang halt, mach kleine Schritte, ne, darum geht's. Also nicht immer direkt, boah, mit dem Matterhorn anfangen, ja, kletter doch mal in der Eifel auf so einen Hügel vielleicht erstmal. Ne? Das reicht ja vielleicht auch schon, ne? Weil die sensiblen Leute lernen ja auch viel schneller und viel mehr. Das darf man nicht vergessen. Die brauchen nicht so einen Riesentrigger von außen. Es gibt ja so stumpfe Klötze, sage ich immer, ne? Den muss man auch mit dem Eisenhammer auf den Kopf hauen, damit die überhaupt merken, dass da was passiert ist. Das musst du bei jemandem, der sensibel und achtsam ist, ja nicht. Der kann ja aus kleinsten Sachen schon viel lernen. Also wir müssen uns ja immer auf die Leute einstellen. Aber Stoizismus heißt ja für mich Arbeit an dir selbst. Ganz wichtig, in erster Linie heißt nicht messianisch, christenmäßig da rumziehen und alle bekehren, überhaupt nicht. Hast du aus Stoicher Sicht auch gar kein Recht zu, also sondern du bist eine Baustelle, ne? Das ist Stoische Weltsicht, du bist die Baustelle. Immer. Und das hört übrigens auch nicht auf bis zu deinem Tod. Also diese Idee, dass du irgendwann mal weise dich zurücklehnst und von finnischen Unterwäschemodels Weintrauben gefüttert bekommst, während das Geld auf dich herabsegnet, das ist, glaube ich, nicht ganz realistisch. Du wirst immer auch schlecht dich verhalten, du wirst untugendhaft sein, du wirst Scheiße bauen, du wirst Schmerzen erleiden. Es gibt schlechte Nachrichten und wir lachen darüber. Das ist das Ziel. Wir umarmen das Schlechte. Habe ich das jetzt so halbwegs auf den Punkt gebracht, mit viel Gelaber, ne, gebe ich zu, aber ich glaube, das ist so die Erkenntnis. Also wehr dich nicht gegen das, was unvermeidlich ist, es macht keinen Sinn, weil du Energie verschwendest für das, was du eigentlich genießen könntest, ne? Ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich gucke immer, es ist furchtbar. Also ich lache darüber, ne? Aber es ist wirklich furchtbar. Ich gucke immer, wo das Gras grüner ist, ne? Immer. Außer in meiner Beziehung, muss ich sagen, toi, 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 die hält jetzt echt schon super lange. Also da bin ich schon echt, habe ich scheinbar irgendwas richtig gemacht. Oder einfach wahnsinnig viel Glück gehabt, ne? Kann auch sein.
Guido, um dich mal wieder einzufangen, ich fand deine Antwort auf die Frage, warum immer ich, wirklich sehr hilfreich, nämlich die Gegenfrage, warum nicht ich? Nenn mir doch mal drei gute Gründe, warum nicht du. Genial, das ist eine exzellente Frage, die sicherlich dazu führt, dass man den eigenen Standpunkt hinterfragt. Und nur das führt ja zu einer neuen Sichtweise und damit zu neuen Lösungen. Anders geht's ja gar nicht. Als NLPler haben wir ja gelernt, dass alles eine positive Absicht hat. Und dieser Gedanke, der gefällt mir wirklich extrem gut. Alles hat eine positive Absicht und ich kann das für mich und meine Katastrophen auch wirklich bestätigen. So, weil wir eben davon sprachen und ich mich erst kürzlich wieder damit beschäftigt habe, mit diesem All Things Work Together for Good. Ja, ich bin sicherlich wirklich, also alles andere als bibelfest, aber im Zuge dieser positiven Sichtweise und der Recherche stieß ich auf das folgende Bibelzitat: Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Römer 8,28. Also irgendwie ja wieder Amor Fati. Ja. So, und das zeigt, wie alt diese Sichtweise, also diese positive Herangehensweise schon ist. Das ist wirklich keine neue Erfindung. Finde ich super interessant. So, und dennoch, das Thema Jobverlust und welche Berufe mit dem Einzug der KI erhalten bleiben, ist ja für viele von uns wirklich super wichtig. Ja, keine Frage. Sondern ich habe vor einiger Zeit gelesen, ich kenne leider die Quelle nicht mehr, dass 80% der heute eingeschulten Kinder später in Jobs arbeiten werden, die es heute noch gar nicht gibt. Ja, und ich bin fest davon überzeugt, dass das so sein wird. So, und wir drei hier, wir sind da schon etwas erfahrener, lebenserfahrener. Und wir können uns noch an unsere Jugend erinnern, als es noch nicht mal Computer gab, also daheim auf dem Schreibtisch, geschweige denn Handys und andere Dinger. So, und aber zurück zum Thema Job. Stell dir vor, du hättest vor 100 oder 200 Jahren gelebt. Wenn dein Vater Schmied war, dann wurdest du Schmied. Zack, so einfach. So, und mein Namensgeber, also mein Opa Peter, wurde Bäcker, weil sein Vater Bäcker war. Und auch mein Onkel wurde Bäcker. Also erst meine Generation, unsere Generation, die Babyboomer, erst dort hat sich das ja wirklich geändert, denke ich. Okay, aber ich schweife jetzt ab, aber diese exponentielle Steigerung der Veränderungsgeschwindigkeit ist natürlich schon eine dramatische Herausforderung für uns. Also ja, da bin ich mir sicher. Und ja, wenn du früher zwar einen Gedanken daran verschwenden konntest, was du wirklich willst oder werden willst, letztlich war es aber dein Umfeld, wir hatten das eben schon, das dich mehr oder weniger sanft in das Berufsfeld gedrückt hat, in dem du heute tätig bist oder den Beruf, den du halt ausübst. Doch seit einiger Zeit schon und in Zukunft mit Sicherheit ist es so, dass du deinen Job im Laufe deines Lebens mehr als einmal komplett ändern musst. Komplett. Völlig interessante Herausforderung. Und auch da, denke ich, könnte der Stoizismus wirklich helfen.
Was man sich immer sagen muss, als Stoiker, sowieso hast du eigentlich die Verpflichtung, dir das zu sagen. Also es ist echt schwer. Ne? Ich habe aber nie gesagt, dass das einfach ist. Ne? Stoizismus ist hart, das ist nicht einfach. Aber du musst dich eigentlich jeden Tag, also eine andere wichtige Übung ist halt echt Dankbarkeit, so blöd es klingt. Ne? Morgens und abends einfach mal dankbar sein. Ich kann jetzt sagen, ich war ein geiler Werbetexter eine Zeit lang. Ich habe für die Autoindustrie gearbeitet, ne? Ich habe aus verschiedenen Gründen, egal, unter verschiedenen Namen gearbeitet, sodass nicht alle mein Gesicht kennen, aber nicht meinen Namen sozusagen, Gott sei Dank. Und es war eine geile Zeit. Wir haben uns kaputt gearbeitet, wir haben nur Überstunden gemacht, weißt du, wir haben Wochenende durchgekloppt, aber ich war jung und es war geil, ne? Weil Journalismus wollte ich nicht mehr und das war mir zu verlogen und zu blöd. Und die Werbung ist halt ehrlich, ne? Das ist ja das, was, auch das, das wollte ich eben noch sagen, Stoizismus geht's darum, wir killen diese falschen Vorstellungen einfach. Wir müssen die killen, ne? Die bringen uns nicht weiter, ne? Und das ist ja auch eine gesellschaftliche Vorstellung. Dem Journalisten kann ich vertrauen, dem Werber nicht. Es ist ja umgekehrt, ja? Der Werber hat ja einen Job, der sagt, verkaufe diesen blöden Volkswagen, der nichts Besonderes hat, aber Außenspiegel in Wagenfarbe. Und dann bin ich schon verzweifelt und sage als Konzeptioner, und sonst noch irgendwas vielleicht, weißt du? Ja, es gibt den jetzt auch irgendwie mit 5 Zylindern. Ja, Gott sei Dank, weißt du, haben wir noch, haben wir schon 2 Sachen. Ne? Aber mehr, ich kann ja nicht jetzt irgendwie behaupten, der kann fliegen. Ja, ich kann auch nicht behaupten, der fährt 1000 km/h in der Minute. Das ist einfach Quatsch. Ich muss ja mit dem arbeiten, was ich habe, und das anhübschen. Das darf ich ja als Werber. Ich darf es hübscher machen. Ich darf Sexappeal reinbringen. Aber ich darf nicht lügen. Und ich lüge auch nicht. Das macht keinen Sinn. Ne? Ich habe auch kein Interesse, die Leute zu belügen, weil das natürlich super schnell zurückfällt aufs Unternehmen und mich. Ne? Natürlich auf mich dann auch. Also so, eigentlich fand ich das ehrlicher. Und das war eine geile Zeit. Ich habe aber nie darüber nachgedacht, was passiert, wenn du über 35 bist in der Branche. Ne? Jeder wusste es außer mir, ne? Alle sind auf Kundenseite gewechselt. Alle haben natürlich sofort die Kreation verlassen und sind dann bei Procter & Gamble ins Marketing oder weiß der Geier, ne? Und sitzen da wahrscheinlich heute noch. Und das waren die Schlauen. Ich war halt der Doofe, ne? So, weil ich halt ein bisschen naiv, ein bisschen tagträumerisch bin. Auch da, wenn ich auf mein Leben zurückblicke bis jetzt, vielleicht geht's ja noch ein bisschen, ist das durchzogen von harten Änderungen und radikalen Änderungen. Also das ist der Normalzustand, ist die Änderung. Die Veränderung ist der Normalzustand. Sei bitte dankbar für das, was sich nicht ändert. Wenn du 10 Jahre diesen Job hattest, dann hör auf zu hören, dass du nicht machst. Freu dich über die 10 Jahre und frag dich, was habe ich mit dem ganzen Geld gemacht? Ne? Ich habe 10 Jahre lang gut Geld verdient. Wenn du sagst, eine Frau und 3 Kinder, würde ich sagen, gutes Leben. Hast doch alles richtig gemacht. 3 Kinder, top, weißt du, super. Aus meiner Weltsicht. Wenn die dich noch lieben und wenn du die liebst und wenn ihr miteinander redet, immerhin noch, machen ja auch nicht alle Familien, dann hast du dir überhaupt gar nichts vorzuwerfen, in meinen Augen. Aus sturcher Sicht gar nichts vorzuwerfen. Du hast alles richtig gemacht. Und jetzt ändert sich was? Umarme es bitte, ja? Sei ehrlich. Sag deiner Frau, es wird jetzt eine harte Zeit, weißt du? Vielleicht können wir dieses Jahr nicht in Urlaub fahren. Wenn das die richtige Frau für dich ist, wird die nicht sagen, hey, hier verlasse ich dich. Mit Sicherheit nicht. Die wird sagen, ja, schade, ich hatte mich schon gefreut, weißt du? Bisschen Bräune ständen mir auch mal ganz gut, aber hey, wir kriegen das hin. So, das ist sehr stoisch, weißt du? Dieses. Ich habe früher mal gedacht, ich bin ja im Herzen ja vielleicht Romantiker eher immer gewesen. Ne? Deswegen lästere ich immer über die Romantiker, weil, also nicht das, was die kleine Anekdote vielleicht, ja, weil die so furchtbar ist. Die ist echt furchtbar. Nicht das, was die Frauenzeitung als Romantik beschreibt, sondern ich meine jetzt die Epoche Romantik, ne? Also die Sehnsucht nach der Natur und wir müssen zurück und wir müssen die Kreidefelsen auf Rügen malen, ja, und die Franzosen müssen die schwarzen Tasten nur noch benutzen am Klavier und dann Debussy, den ich ja mag, ne? Und Monet ist auch ein netter Maler, keine Frage. Aber irgendwann, ich habe echt gedacht, wie könnte das sein, dass wir dieses Wissen der Antike so verloren haben, ne? Meine Antwort ist nach wie vor, das Christentum ist da nicht ganz unschuldig, ne? Weil es hat viele sturche Sachen übernommen. Der Sound ist eigentlich der gleiche. Das Wort Gottes ist der Logos, ne? Das ist der stoische Logos. Was soll das denn sonst sein? Es ist ja wörtlich übersetzt sogar schon aus dem Griechischen. Aber sie haben es dann so komisch pervertiert und verfremdet, dass die eigentliche Härte der Bedeutung gar nicht mehr da drin ist, weißt du? Sie haben so, das Christentum hat alles in so ein Zuckerwasser, mit Zuckerwasser übergossen, was gut ankam bei den Leuten, ne? Im alten Rom, wenn du die Wahl hattest, werde ich jetzt Stoiker, Epikureer oder Christ. Muss ich zugeben, Christentum hatte den größten Sexappeal zu der Zeit. Das will man heute nicht mehr wahrhaben, aber es war so, ne? Die hatten ein radikal geiles Marketing, die hatten super schnellen Erfolg. Am Anfang ging das ein bisschen zäh und dann ist das explodiert. Das hat also offensichtlich irgendwas richtig gemacht. Es hat der Markt regelt, ne? Der Markt hat das geregelt. So. Die Frage ist aber, ob das, was in uns Menschen halt auch drin steckt, nicht nur die Veranlagung zur Ratio und zum Glück, wir sind befähigt, glücklich zu werden und rational zu werden und vernünftig zu sein und tugendhaft zu sein. Es steckt ja noch viel anderes in uns drin, ne? Wir sind natürlich von Natur aus in der Lage zu lügen, uns selbst vor allen Dingen ständig zu belügen. Das machen wir ja sehr gerne. Der Stoiker sagt, aus solchen Zerrbildern kann nichts Solides entstehen. Da kann auch keine vernünftige Biografie bei rauskommen. Ne? Auch da würde ich sagen, ja, die Erkenntnis, ich habe 10 Jahre eine Lüge gelebt, ist nicht schön, ne? Aber freu dich doch darüber, dass du es jetzt erkannt hast. Also da immer wieder dieses Gegenwartsbezogene im Stoizismus. Immer heute, die Vergangenheit gibt es nicht mehr. Es ist völlig sinnlos. Ich könnte auch über meine Kinder nachdenken und da Leute beschuldigen und sagen, warum ich? Weißt du, warum ist das mir passiert? Warum ist das so gelaufen? Warum habe ich so lange das verdrängt und warum habe ich dann mich schmerzhaft damit auseinandergesetzt teilweise und warum bin ich jetzt eigentlich gelassen und sage, es ist vorbei, weißt du? Ich habe, die NLPler sagen ja auch, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ne? War für mich so ein heilender Spruch, du wirst lachen. Sehr witzig. Und sehr lustig, weil du lügst, ne? Aber das andere ist auch vorbei, es ist auch eine Lüge. Wenn du heute noch so tust, als würdest du irgendwie verprügelt oder sowas, guck dich an, stell dich vor den Spiegel, wirst du gerade verprügelt? Nein. Okay, also steckst du in der Vergangenheit fest, nicht gut, ne? Die meisten stecken in der Zukunft fest. Wir haben Visionen, ja, der Urlaub wird so und so und mein nächster Job, der wird so. Und ich weiß genau, wenn ich das jetzt noch durchhalte, das Jahr, ne? Dann geht der in Rente und dann kriege ich die Position. Es ist alles nicht da. Das existiert nicht. Das existiert nur in deinem Kopf. Es existiert nur dieser Moment. Das ist sehr stoisch. Und das hilft. In akuten Phasen, finde ich, hilft diese Besinnung auf das Hier und Jetzt schon. Und du sagst, ja, aber ich verdiene jetzt 10 Riesen weniger, ne? In deinem Kopf ist das schon eine Hungersnot. Aber geh doch zu deinem Kühlschrank. Ist der leer? Wahrscheinlich nicht, weißt du? Sind deine Kinder wohl genährt? Wahrscheinlich schon. Also im Moment hungert da keiner. Also, durchatmen bitte, weißt du, so, das ist sehr stoisch. Einfach zu sagen, okay, ich verstehe, was du sagst, ich höre dir zu, das ist alles eine Riesenkatastrophe, aber ich sehe sie nicht. Es tut mir leid, ich schaue dich an und ich sehe einen Mann, 57 im besten Alter, relativ gesund, weißt du, der arbeiten kann. Das ist das, was ich als Stoiker sehe. Mehr sehe ich da nicht. Alles, was du da erzählst, ist nur in deinem Kopf, interessiert mich gar nicht. Wie gehen wir hier? Also so, es kann schon brutal sein, aber auch heilsam, ne? So ein kleiner Schock ab und zu mal.
Also Guido, mit Blick auf die Uhr, dieses Fass machen wir jetzt nicht auch noch auf.
ja, letztlich ist alles nur in deinem Kopf. Es findet alles nur in deinem Kopf statt. Was für mich am oder im Stoizismus einer der größten Erkenntnisse war, ist, dass es einen Kontrollbereich gibt. Also alles das, was ich wirklich selbst unter Kontrolle habe. Und dieser Bereich ist winzig klein. Und da gibt es noch einen Einflussbereich, wie der Name schon sagt. Ich kann irgendwie Einfluss nehmen, aber die Frage ist, ob es klappt. Und da gibt es noch einen Interessenbereich oder meinen Interessenbereich, das hätte ich gerne, habe aber null Einfluss darauf. So, und das ist meiner Meinung nach eine so heilsame Erkenntnis, weil sie so viel Zeit, Energie, Nerven und vor allen Dingen Leid spart oder erspart.
Soll ich das noch zuspitzen? Ich kann das wunderbar zuspitzen. Also, die berühmte Dichotomie der Kontrolle, die erste Übung, die du als Stoiker lernst und die letzte, die du auf deinem Totenbett wahrscheinlich noch machst. Ne? Also das ist so banal, es ist knallhart aber. Es ist am Anfang sehr heilsam, weil die Leute denken, sie könnten, wir sind alle Superhelden in so einem Superheldenfilm, ne? Und wir denken, wir sind der Star. Wir denken ja auch, die denken alle über uns nach. Niemand denkt über dich nach in Wahrheit. Niemand denkt über dich nach. Ganz selten mal, ne? Nicht mal deine Frau denkt den ganzen Tag über dich nach. Warum sollte sie auch, ne? Das ist völlig absurd. Aber so empfinden wir das, ne? Daraus folgert so ein Irrglaube, dass wir irgendwas kontrollieren könnten, ne? Und dann lernen wir vielleicht in so einer Krise, das erste Mal stoisches Denken und so, ah, okay, geil, ne? Das hilft total. Also wir erreichen wirklich eine sehr schnell, sehr harte Verbesserung im Zustand, emotionalen. Die Leute einfach mal so 10% erkennen von dem, was sie nicht kontrollieren können, ne? Sind aber echt nur 1-10%, ne? Da hören die meisten schon auf und das hilft denen auch und das reicht dann auch, ne? Wenn du das länger durchziehst, ne? Dann kannst du gar nicht anders als den alten Hellenen zuzustimmen, den alten Griechen zuzustimmen und zu sagen, alles, was du kontrollieren kannst, sind deine Gedanken. That's it. Punkt. Das schließt deine Gefühle mit ein, weil Gefühle und Gedanken sind für mich das Gleiche im Übrigen. Ich unterscheide nicht. Ich denke da seit Jahren drüber nach und ich kann dir keinen Unterschied festmachen. Das ist eine kulturell künstliche Trennung, die einfach keinen Sinn macht. Die hat man auch gemacht, um die Stoiker zu diffamieren im Übrigen, ne? Dieses Gefühlsbetonte und das immer dieses Gefühl, Gefühl, Gefühl. Der Stoiker redet nicht von Gefühlen, sondern er redet von Erscheinungen, ne? Also Bildern, die kommen, die auftauchen. Aus dem Außen, aus dem Innen und die sind entweder wahr oder falsch. Aber Gedanken sind auch Bilder. Also das ist alles ein Eindruck, sagt man vielleicht wörtlich. Ich habe einen Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass du sauer auf mich bist. Ich habe den Eindruck, ich bin der geilste Typ der Welt. Ich habe den Eindruck, die Welt geht unter, weil mein Job weg ist. Das sind Eindrücke. Und die sind super oft falsch. Der Stoiker sagt, die sind eigentlich fast immer falsch. Und wenn du nicht trainiert bist, diese Dinger, ne, Meditation ist zum Beispiel so ein Ding, was helfen kann, ne? Einfach kommen lassen, die Gedanken erkennen, das ist nur ein Gedanke, der hat keinen Wert an sich, ne? Das ist einfach, das kommt und das geht auch gleich wieder. Und du lässt ihn vorbeiziehen und du lernst, habe ich schon wieder vergessen, warum habe ich vor 5 Minuten nachgedacht, weißt du, so, es war irgendwie überhaupt nicht bedeutsam. So. Das ist eine harte Aussage, die viele nicht mögen von den Stoikern, ne? Das ist denen zu hart. Aber nochmal, du kannst nur deine Gedanken kontrollieren. Du kannst das Außen überhaupt nicht kontrollieren. Du kannst maximal kontrollieren, wie du darauf reagierst, ne? Wenn du dich selbst nicht besonders gut kennst. Wenn du dich besonders gut kennst oder besser kennst, weißt du, dass du oft automatisiert reagierst. Ne? Du weißt, dass du Ballast mitschleppst, woher auch immer, aus der Kindheit, aus dem Berufsleben. Ne? Deine ganze Sozialisation schleppst du mit und du kannst nur hoffen, dass du immer schärfer unterscheiden kannst, immer wachsamer wirst, immer schneller die Alarmglocke angeht und du sagst, ha, ist das jetzt der echte Peter eigentlich? Also ist das der Peter, der ich sein will, der das jetzt sagt? Oder sagt das der Peter, weil er es immer so gesagt hat seit 50 Jahren, weißt du? Das ist menschlich, völlig in Ordnung. Ich will das nicht schlecht machen, aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, irgendwann dahin zu kommen, dass mir alles, diese Dinge vollkommen egal sind. Ich habe mein Ego echt ganz gut im Griff gekriegt. Viele Leute glauben das nicht, ne? Ich wirke immer arrogant und ich wirke auch eitel und so. Überhaupt nicht. Es ist mir so scheißegal, was Leute über mich denken mittlerweile. Und ich kann euch sagen, das ist so befreiend, könnt ihr euch nicht vorstellen. Für jemanden wie mich, der immer auf Bühnen stand und immer auch vielleicht Anerkennung gesucht hat, eher schüchtern ist eigentlich. Also wie könnt ihr euch nicht vorstellen, wie schwer das ist für jemanden, der schüchtern ist, auf eine Bühne zu gehen. Das hat nie aufgehört auch. Ne, bei allen Konzerten, die ich gegeben habe, bei allen Podcasts, in denen ich war. Podcast mache ich easy, aber so. Ne? Wenn ich jetzt auf eine Bühne müsste nach 10 Jahren Pause, weiß ich nicht, wird mir super schwer fallen. Es ist der absolute Wahnsinn. Und dann wird mir immer wieder klar, warum eigentlich. Weißt du, die anderen kann ich nicht kontrollieren. Ich kann nicht kontrollieren, was das Publikum über mich denkt. Ich kann aber durchaus so gut spielen, wie ich einfach spielen kann, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich kann das Beste geben. Ob ich scheitere, interessiert mich überhaupt nicht mehr. Das ist sehr fortgeschritten stoisch, aber, ne? Ich gehe jetzt auf den Fußballplatz und ich spiele so gut ich kann. Und es kann sein, dass ich 5 Tore schieße und alle sagen, du bist der allergeilste Stürmer, den der FC jemals hatte. Weißt du? Und Dortmund mit dem Scheck ankommt. Es kann auch sein, dass du 5 daneben schießt, weißt du? Beides sollte an deiner Laune eigentlich nichts ändern. Stoizismus fortgeschritten. Du solltest mit der gleichen Laune und glücklich und gut gelaunt vom Platz gehen, weil du weißt, ne, du hast die Arbeit auf dem Platz erledigt. Du hast das da gelassen. Und mehr gibt's nicht im Leben. Mehr kannst du nicht erwarten. Mach den Job gefälligst und mach ihn so gut du kannst. Und das war's. Erwarte aber nicht Applaus dafür oder so. Das kann man trainieren. Das dauert ein bisschen, gebe ich zu. Einfach die Befriedigung draus ziehen, was man tut, ne? Und das heißt auch Amor Fati, um das hier mal rund zu machen und abzuschließen, ne? Amor Fati heißt ja nicht, alles läuft glatt und ich muss mich nicht mehr anstrengen, weil ich ja so schlau bin. Ich bin ja der super kluge Philosophen-Podcaster, weißt du? Nein, ich habe ständig Herausforderungen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass nach der Prüfung, dass ich mal, ich lache über mich selbst, weil ich diese Vorstellung hatte, weil ich hatte viel dabei, ne? Laptop und so. Meine Frau sagt, weißt du was, ich hole dich ab. Fand ich sehr nett. Sie opfert ihre Mittagspause, um mich abzuholen. Und ich habe so einen Teil von mir wollte gar nicht, dass die mich abholt. Weißt du, ich wollte da rausgehen und mal 5 Minuten für mich sein und sacken lassen, was, weißt du, so, also quasi mir selbst applaudieren oder ich weiß gar nicht, wie man das böse jetzt, ne? Einfach dieses, ich habe jetzt was erfolgreich geschafft, was 1,5 Jahre hartes Lernen war, ne? Das muss doch jetzt sich irgendwie anfühlen, verdammt nochmal, weißt du? Und der andere Teil von mir lacht dann darüber und sagt, was für ein Schwachkopf bist du eigentlich? Was erwartest du da jetzt? Das ist jetzt vorbei. Vergiss es. Freu dich doch, dass du eine nette Frau hast, die dich abholt, weißt du? Vielleicht hat sie dir noch irgendwas mitgebracht, was zu trinken. Oder ist doch geil, dann stoß doch an, ist doch alles super. Die ist vorbei, die Prüfung. Die ist in dem Moment, wo du aus dem Raum bist, vorbei. Sie hat keine Bedeutung mehr. So, das muss man echt trainieren jahrelang. Und es kommt immer wieder und dann lacht man aber irgendwann darüber. Und ich bin echt nicht besonders weit fortgeschritten. Es gibt da draußen sicherlich Hörer, die von Natur aus sturcher sind als ich. Das muss man auch mal sagen. Es gibt diese Leute, die kommen so auf die Welt. Ich beneide das ja immer. Ich finde das total geil. Ich muss mir alles hart erarbeiten. Aber ich kann es dann verbalisieren. Ja, ich kann sagen, wie es ist. Das können die oft nicht. Die machen alles nur intuitiv. Ne? Okay, auch gut. Dann ist doch perfekt. Ne? Also nochmal vielleicht für die Leute zum Weiterlesen. Also Taoismus und Stoizismus. Ne? Das sind auch sehr interessante Berührungspunkte. Auch dieses Akzeptieren ist so eine echt schwere Sache, ne? Akzeptieren. Und wenn ich ein Fazit ziehen darf, Peter und Marc, würde ich sagen, ich hoffe, dass ich 2 Punkte rübergebracht habe oder 1 Punkt rübergebracht habe. Mehr erwarte ich gar nicht, ne? Nämlich die Realität erkennen, wie sie ist. Ich weiß, die Psychologen werden jetzt sagen, wer könnte die Realität nicht erkennen als Mensch und so. Ist mir voll klar. Im Rahmen dessen, was wir als Menschen können, ja? So gut wie möglich die Realität erkennen und die annehmen. Und dann Punkt 2 für die Fortgeschrittenen, sich darüber freuen. Wenn ich das als Möglichkeit rübergebracht habe, bin ich total zufrieden mit dem Podcast. Bin ich happy.
Doch jetzt freuen wir uns schon wieder ungemein auf dein Feedback an podcast@ncn-ag.com. Und du weißt es, wir wünschen dir wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut und bis zum nächsten Mal. Zum Schluss haben wir eine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut. Zumindest nicht bei Apple, Spotify oder wo auch immer du uns hörst. Und wir würden uns besonders über einen Kommentar in der Bewertung freuen, denn nur Feedback bringt uns weiter. Nimm dir also gerne 1 Minute Zeit und schreibe uns. Vielleicht hast du auch Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Wir freuen uns darauf sehr und teile den Podcast außerdem mit Menschen, die sich ebenfalls dafür interessieren könnten oder von ihm profitieren. Sie werden dir dankbar sein, ganz bestimmt. Und wie immer mehr Informationen in den Shownotes.